Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zum fünften Viertel am 23.12., einen Tag vor Weihnachten. Ich sehe Björn schon in der Kamera dancen, gute Laune ist am Start, die NBA ist back, let's go! Willkommen zur NBA Season 2020-21 und wir haben ein volles Programm. Wir werden heute quatschen über das Debüt von Dennis Schröder, Lakers gegen Clippers, Battle of LA, Ringzeremonie, LeBron James, Warriors, Stephen Curry ist back, Kevin Durant ist back, Kyrie Irving und KD in Kombination. Und jetzt seid ihr erstmal abgeholt, weil Björn gerade zu mir gesagt hat, yo Max, von der ersten Sekunde an, wir müssen sagen, was heute abgeht. Und hier habe ich einmal delivered.
Ja, Mann, richtig gut, stark. Willkommen zur Season. Wir haben gerade drüber geredet, dass unsere Klickzahlen eigentlich schon extrem hoch waren, jetzt bevor die Saison losgegangen ist. Wir hätten gar nicht mit so viel Hype gerechnet von eurer Seite, deswegen freuen wir uns umso mehr und nehmen halt auch an, dass jetzt wahrscheinlich noch ein paar Leute mehr dazu einschalten, die sich erst jetzt wieder mit der NBA beschäftigen. Deswegen haben wir gesagt, gleich von Anfang an machen wir Tempo und sagen, was abgeht. Aber Max, ich muss mit einer schlechten Nachricht anfangen, denn ich wurde von der NBA verraten.
Du wurdest verraten, ne?
Ja, wurde von der NBA verraten und ich bin mir sicher, es ging vielen da draußen auch so. Wann sollte das Battle of LA letzte Nacht losgehen? Ich nehme die Antwort vorweg. Ja. Um 4.30 Uhr. Um 4.30 Uhr fangen West Coast Games an, das weiß man einfach. Und ich habe mir den Wecker auf 4.20 Uhr gestellt, gehe rüber in mein Wohnzimmer, sette alles schön ab, mach die League Pass App auf und was sehe ich? Die Clippers führen mit, die Clippers führen mit 20 Punkten im ersten Viertel. Ich denke mir, what? Ich habe jetzt wirklich das komplette erste Viertel verpasst und wir haben gerade drüber geredet. Scheinbar war die Ringzeremonie so früh angesetzt oder die haben sich da so viel Puffer eingebaut für die Ringzeremonie, dass die dann wahrscheinlich einfach irgendwann gesagt haben, ja komm, wir fangen jetzt einfach an zu spielen, ist doch egal. Aber damit haben sie mich als Zuschauer und wahrscheinlich viele, die extra dafür aufgestanden sind, richtig vor den Kopf gestoßen. Das hat mich so genervt. Dir ist es aber ähnlich ergangen, ne?
Ja, mir ist es genau so passiert. Ich habe dann auch, ähnlich wie du, ich glaube das erste Viertel oder vielleicht so die letzten 2-3 Minuten bin ich dann rein und habe dann einfach in der Halbzeit habe ich mir dann die Ringzeremonie angeguckt. Die 15 Minuten habe ich dann genutzt, habe dann zurückgespult. Aber ja, natürlich schade, weil irgendwie, du willst live dabei sein, weil es langweilt einfach
voll.
So.
Das ist mega.
Ja, das war vielleicht irgendwie, also ich weiß auch nicht, das letzte Mal, was ich geguckt habe, war gestern, also am 22.12. in der Früh, da stand auch 4.30 Uhr drinnen. Und ja, auf jeden Fall. Ja, es sind ja gestern ein paar Sachen, haben nicht so gut funktioniert, auch mit einem Kommentar oder der Ton war verschoben und dann stellenweise in den Pausen war mal der Ton komplett weg. Also das war vielleicht irgendwie, wir müssen alle erst wieder reinkommen, von der Bubble wieder zurück in die Hallen. Ja.
Ich glaube auch, die Bubble war halt ein harter Luxus, weil du natürlich die ganze Technik und die ganzen Kommentatoren alle an einem Fleck hattest.
Absolut.
Die haben ja nicht von außerhalb kommentiert und dadurch war der Kommentar so on point und die Technik auch immer on point. Und jetzt hast du Kommentatoren, die weder in der Halle sind, noch sitzen die überhaupt zusammen im gleichen Studio. Also beim Netzspiel war es so, der eine war in New York, also Marv Albert war in New York und ich weiß nicht, wo Chris Webber war und Dadurch hattest du nur Verschiebungen im Sound. Also da hat nichts übereinander gestimmt. Aber lass uns gar nicht so viel über die negativen Dinge sprechen, denn du hast es ja schon angesprochen im Intro, es gibt ja genug geile Sachen zu berichten. Und ich würde eigentlich sagen, weil es unser Landsmann ist und weil wir uns alle so krass drauf gefreut haben, lass doch mit dem Dennis Schröder-Debüt bei den Lakers anfangen. Weil was hat dieser Junge abgeliefert in dem Spiel? Klar, zugegebenermaßen jetzt nicht die beste Quote aus dem Feld, aber 14 Punkte, 12 Rebounds, 8 Assists, ein Turnover nur, das ist schon eine heftige Leistung. Ich glaube, genau das wünscht sich LeBron James an seiner Seite. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir so eine Allround-Performance von Dennis kriegen.
Ja, vor allen Dingen 12 Rebounds. Also das ist
ja sick, also, gegen die Clippers vor allem.
Ich erlaube mir später mal den Spaß und guck mal in der letzten Saison seine letzten 10, 20 Spiele durch. Also wenn er da einmal 10 plus Rebounds abgegriffen hat, dann wird's mich schon schwer wundern. Ich glaube, diese Quote aus dem Feld, 5-15, die würde ich heute einfach mal ausklammern. Hat natürlich ein paar Abschlüsse genommen in Traffic und auch den einen oder anderen Wurf, der dann nicht fällt. Aber in 28 Minuten so eine Deadline aufzulegen, das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Und ich glaube, das Schönste, man sieht einfach, sie vertrauen ihm nach dem Rebound. Dennis Schröder bekommt oft den Ball, um die Transition einzuleiten. Selbst wenn LeBron James auf dem Feld ist, Und ich glaube, das ist auch genau das Richtige, weil Dennis Schröder kannst du sowohl On-Ball als auch Off-Ball einsetzen. Das hat er heute Nacht bewiesen. Auch wie witzig ist das, dass Dennis Schröder die ersten Punkte macht in der neuen Saison für die Lakers mit einem Dreier. es hat zwar 2 Minuten gedauert. Ich habe immer so einen Tick am Anfang. Ich schaue, wenn wirklich jemand so nach einer Minute nicht scored, okay, wie lange braucht das Team, um zu scoren? Und die Lakers haben tatsächlich 2 Minuten gebraucht, um dann das erste Mal Punkte aufs Scoreboard zu kriegen. Ja? Aber ich glaube generell, war das von Dennis Schröder eine super Leistung und vor allen Dingen Debüt. Und es sind dann doch die Lakers. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann vielleicht doch ein bisschen, wobei nervös hat er nicht wirklich gewirkt. Vielleicht ist er auch schon so abgezockt, aber es war auf jeden Fall eine super Leistung.
Also zum einen, ich habe kurz nachgeguckt für dich, sein Season High in der letzten Saison bei den Rebounds war 9. Und das hat er 2-mal erreicht.
Ja.
Also die 12 Rebounds, die er sich da gepflückt hat, das ist jetzt schon mal auf jeden Fall mit der letzten Saison sein High. Und ich würde fast sagen, dass das schon ein bisschen Nervosität mitspielt. Da können wir auch später drüber reden, gerade wenn es um die Warriors geht, weil das habe ich viel bei Golden State gesehen, wo ich mir dachte, ey, das sind Korbleger, freie Korbleger, am Brett wirklich und da ist niemand und die verlegen die Dinger. Also ich glaube, du hast schon so eine gewisse Nervosität, wenn es die Opening Night ist und gerade bei Dennis, der halt jetzt so einen spektakulären Wechsel zu den Lakers hingelegt hat, der auch weiß, okay, ich bin jetzt hier bei dem Titelgarant, dann darf er auch noch starten. Darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Es war ja die ganze Zeit die Überlegung, wird er starten oder wird er von der Bank kommen? Er hat jetzt in diesem Spiel gestartet. Vielleicht ändert sich das auch mal vom Matchup her, aber mir hat die Starting Five eigentlich richtig gut gefallen. Du hattest Schröder, du hattest KCP, du hattest LeBron, du hattest AD und du hattest Marc Gasol. Und damit bist du natürlich extrem groß. Jetzt abgesehen von Dennis und KCP, bist aber auch wirklich schnell. Marc Gasol muss ja nicht jeden Break mitlaufen.
Ja, Marc Gasol wurde ja hauptsächlich geholt, um Defense zu spielen. Also man sieht das ja auch 12 Minuten, ne? 0 Punkte. man kann nicht.
Starker Auftrag. So ein bisschen die JaVale McGee, die McGee-Zeit, oder?
Ja.
Der hat auch immer gestartet und dann guckst du so auf die Minuten, so 12 Minuten, 11 Minuten, 14 Minuten. Aber irgendwo, einfach nur für die Routine und so fürs Feeling, haben sie ihn dann doch immer starten lassen. Und das Gleiche passiert jetzt vielleicht mit Marc Gasol, wobei ich nicht weiß, ob Marc Gasol die ganze Season starten wird.
Ja, ich glaube, er wird viel starten, aber ich behaupte mal, er wird wahrscheinlich 80% aller Spiele nicht mehr Minuten haben als Harrell. Der hat nämlich heute Nacht mit 32 Minuten eine Minute mehr gespielt als Anthony Davis. Gasol ist einfach als defensiver Faktor, also hat sich auch reingehauen, hat 5 Fouls abgegriffen. Er ist der Einzige mit 5 Fouls. Ja, aber ich glaube, er kann einfach wichtig sein, offensiv. Das muss er auch gar nicht mehr leisten und bringen. Dafür hat man einen Anthony Davis, einen LeBron James, auch einen Dennis Schröder, von dem man, glaube ich, erwarten kann, dass er in der einen oder anderen Nacht 20 Punkte auflegt. Und wie du schon gesagt hast, ich bin gespannt, wie die Rotation letztendlich aussehen wird. Denn Dennis Schröder auch mal von draußen zu bringen, der die Second Unit anführt, ist, glaube ich, auch ein Luxus, den man sich mal erlauben möchte, dass man vielleicht einen Alex Caruso mal starten lässt. Je nachdem,
Matchup. Oder LeBron auf die 1 und man schiebt ein bisschen was bei den anderen Positionen.
Genau, weil man hat schon, also es gab schon ein paar Rotationen, die dann nicht so geil aussahen. Besonders wenn LeBron James und Dennis Schröder beide nicht auf dem Feld waren, dann merkt man schon, dann wird schon dünn. Also einer von beiden, also am liebsten wäre es mir ehrlich gesagt fast immer, dass entweder Dennis Schröder, LeBron James oder Anthony Davis, einer von den drei sollte eigentlich fast immer auf dem Feld sein. Aber da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Da wird Frank Vogel jetzt erstmal gucken, wie sie sich einspielen und was man dann am besten für eine Rotation wählt. Und je nachdem, wie du gerade auch gesagt hast, was für ein Matchup man auch hat.
Ja, ich hatte gerade, oder ich habe mich gerade erinnert, dass ich so einen Moment hatte, als ich das Spiel geguckt habe. Da waren nämlich gerade wirklich Dennis und LeBron nicht auf dem Feld. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gerade nicht, wer da überhaupt den Ball geführt hat. Zu dem Zeitpunkt vielleicht war es Horton Tucker. Und Ich habe mich wirklich dabei ertappt, wo ich mir gedacht habe, hä, wo ist ein Rondo? Wieso kommt ein Rondo jetzt nicht rein?
Ja.
Und das ist halt das war immer dieser Luxus von den Lakers gerade in der Bubble, dass selbst wenn LeBron auf der Bank war, du hast Rondo reingebracht und er hat halt so gut gespielt und hatte diesen Speed, aber auch eben dieses Spielverständnis und wusste seine Männer in Szene zu setzen. Und das ist ja jetzt auch Dennis. Denn es ist ja eine Upgrade-Version von Rajon Rondo, der halt schon auch deutlich älter ist mittlerweile. Jetzt haben wir, lass noch kurz über Harrell reden, weil du ihn eh schon angesprochen hast. Was für ein Debüt von ihm. Also er kam von der Bank, Ist ja auch der amtierende Six Man of the Year und er hatte 17 Punkte, 10 Rebounds, 3 Assists, einen Block und 6 von 7 aus dem Feld, 5 von 7 von der Freiwurflinie. Also ein viel geileres Debüt und er hat die meisten Minuten gespielt. Ein geileres Debüt, vor allem gegen dein Ex-Team kannst du gar nicht haben und muss man auch sagen, der eine Block war gegen Patrick Beverley, seinen alten
der
Homie.
Und die
der war richtig mies und die beiden haben sich danach auch so ein bisschen getrashtalkt. Wo es für mich, jetzt habe ich es nicht mehr genau im Kopf. Ich hatte das Gefühl, einer von beiden meint so ein bisschen auf die spaßige Ebene und der andere hat ihm aber kein Lächeln geschenkt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer war, ist aber auch nicht wichtig. Ich finde es aber cool, dass Harrell so einen starken Start hatte gegen sein ehemaliges Team.
Stell dir mal vor, die beiden, die konnten sich bei den Clippers nie leiden und jetzt haben sie die Möglichkeit, endlich sich gegeneinander voll auf den Deckel zu geben.
Die ganzen Spannungen, von denen man gelesen hat, waren eigentlich immer Beverly gegen Harrell. Das hat nur keiner sich getraut zu schreiben.
Absolut, ja. War ein super Debüt. Harrell zeigt, was du von ihm bekommst. Du bekommst ein Double-Double, du bekommst jemanden, der reboundet. Der Typ ist einfach ein Bulle, auch wenn er nicht der Größte ist, kannst du den auf der 4 und 5 locker spielen. Trotz allem kleiner Kritikpunkt, man sieht auch schon in diesem ersten Saisonspiel das ein oder andere Mal in der Defense, auch wenn er diesen einen schönen Block hatte. Manchmal in der Defense, da musste er sich einfach was draufpacken. In der Regular Season kann man das bringen, aber in den Playoffs muss seine Defense schon mehr on point sein. Da gab es wirklich, schaut euch das Spiel an. In den Highlights werdet ihr das natürlich, ja, vielleicht doch, wenn ihr die
ja, doch, vielleicht auch.
Wenn ihr die ein oder andere Angriffsaktion von den Clippers seht, dann werdet ihr auch sehen, dass Harrell da manchmal in der Rückwärtsbewegung oder auch in der Zonenverteidigung nicht ganz so gut aussieht. Aber hey, du hast wahrscheinlich den mit einem der Top-Kandidaten auf den Defensive Player of the Year Award in deinem Team. Anthony Davis, bitte einmal an die Hand nehmen und zeig Harrell mal, wie man eine bessere Defense spielt. Aber ansonsten, ja, 17 Punkte, 10 Rebounds. Harrell ist generell sowieso jemand, der so hochprozentig abschließt. 6 von 7 jetzt heute Nacht. 5 von 7. Freiwurftechnisch waren sie eigentlich ganz gut unterwegs. 31 Freiwürfe bekommen, 77% verwandelt. Das ist absolut in Ordnung.
Lass er die Lakers kurz einmal abfrühstücken, damit wir endlich zu den Clippers kommen.
Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen.
Die Clippers-Fans sitzen nämlich schon auf heißen Kohlen, weil sie sich denken, warum redet ihr dauernd über die? Die haben verloren.
Ja,
aber die Lakers sind halt der amtierende Meister. Die Lakers hatten jetzt diese kürzeste Offseason in der Geschichte des amerikanischen Profisports. Das fand ich sehr interessant. Also es gab noch nie ein Profiteam, das so eine kurze Offseason hatte in der ganzen amerikanischen Sportgeschichte. Und ganz kurz, um's abzuhandeln, also Ringzeremonie, haben wir schon gesagt, war sehr schön gemacht. Natürlich keine Zuschauer im Staples Center. Sie hatten so Einblendungen von Familienmitgliedern und Freunden, die dann die Spieler so ein bisschen introduced haben. Fand ich eigentlich einen ganz schönen
Ich super. Also viel besser, als dass sie da einfach, die haben sich ja den Ring selber genommen.
Genau.
Und das wäre ja komplett unemotional. Also wenn da nicht irgendwas kommen würde, ja, übrigens hier, jetzt kannst du deinen Ring nehmen, ja, du gehst hin, nimmst deinen Ring.
Am besten so alle auf einmal. Weißt du, so alle gehen einmal hin, haben den Ring und fertig.
Ja, nee, das fand ich eine schöne Aktion und da waren auch ein paar schöne Botschaften dabei und auch irgendwie süß zu sehen, wie sich dann auch so ein LeBron James oder ein Morris dann freuen als Papa und Vater und Das war schon eine coole Aktion.
LeBron hat natürlich direkt wieder übertrieben und hatte auch Grußbotschaften aus seiner eigenen Schule. Das ist so LeBron Next Level.
Ja.
Und der ist ja jetzt sogar wieder aufs nächste Level. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der baut ja jetzt, ich glaube, er baut oder er hat schon gebaut, wie so eine kleine Stadt. Also mehrere Häuser praktisch, wo Leute wohnen können zu günstiger Miete oder sogar for free, die sich das sonst nicht leisten können. Also der Typ ist Wahnsinn. Aber zurück jetzt zu den Lakers, wenn man noch erwähnt, was man über LeBron halt sagen sollte, er hat sich mies den Knöchel einmal umgeknickt oder ist umgeknickt. Meinte, das hat ihn auch beeinträchtigt in der zweiten Halbzeit und deswegen hat er auch am Ende nur 28 Minuten gespielt. Mein Gefühl war allgemein, dass die Lakers zwar sich jetzt nicht blamieren wollen gegen die Clippers, aber dass sie halt schon mehr oder weniger noch ein bisschen, ich sag mal, eingerostet sind oder vielleicht einfach noch nicht fit sind. Also LeBron hat auch im Interview gesagt, es fühlt sich sehr komisch an, heute Basketball zu spielen. Und da kann ich sogar als Fan ein bisschen relaten, weil ich als Fan da saß und das Spiel angemacht habe und mir dachte, boah, das fühlt sich irgendwie komisch an, jetzt ein Spiel zu gucken, weil die Bubble noch nicht lange her ist. Aber hast du noch was? Also ansonsten, wenn man noch hervorheben sollte, war Kai Kuzma, der hat Der hat eine der hat jetzt eine Extension unterschrieben, ne?
Ja. Haben wir noch nicht drüber geredet.
Genau.
Ich glaube, er ist ganz gut weggekommen, kann man sagen.
Würde ich auch sagen, gilt aber für ein paar von denen. Wir können ja mal im nächsten Pod vielleicht kurz über die Rookie-Extensions reden von den ganzen einzelnen Spielern. Und
ja, Anunobi hat eine Extension unterschrieben, Kuzma hat eine Extension unterschrieben, Rudy Gobert hat seinen Max-Contract unterschrieben, da können wir auch mal gerne drüber quatschen. Also, Jonathan Isaac?
Ja, Jonathan Isaac, weiß ich, doch, nee, genau. Der hat nicht, hat er?
Oder was, nee, Markel.
Doch, Jonathan Fultz Isaac. Auch. Ja. Jonathan Isaac bekommt viel Kohle.
Ja.
Lass da in einem anderen Pod drüber reden. Ich wollte nur noch sagen, Kuzma hatte 15 Punkte, hat gut aus dem Feld getroffen, war ein wichtiger Faktor von der Bank. Aber jetzt kommen wir endlich zu den Clippers. Clippers-Fans da draußen, verzeiht uns diese Lakers-lastige Berichterstattung. gut, wir haben beide so ein bisschen das erste Viertel verpasst. Ich habe es jetzt auch nachgeguckt. Was war deine erste Reaktion, als du gesehen hast, boah, die Clippers ziehen hier weg?
Ja, also man hat zum ersten gesehen, komplett die Lakers nicht drinnen in der Defense. Die Lakers sind einfach ein Team für mich, was über die Defense kommt und dann durch die Transition ihre Punkte macht. Überhaupt keine leichten Punkte, ganz wilde Abschlüsse. Also wie oft da auch in Traffic abgeschlossen wurde, da auch Anthony Davis 1-2. Ich weiß, dass er die machen kann. Ich bin trotzdem kein Fan, wenn AD da reinzieht gegen zwei Mann und dann irgendwie wild im Fallen seine Abschlüsse nimmt.
Jetzt reden wir wieder über die Lakers.
Das war... man kann ja sagen, die Clippers haben das einfach extrem gut verteidigt und die Clippers haben einfach die Möglichkeit, extrem eng zu verteidigen, weil sie einfach mit Ibaka, Leonard, Paul George, Beverly, Batum, der jetzt heute Nacht übrigens starten durfte, 28 Minuten, 3 Punkte. Ich denke mal, das wird sicherlich nicht.
Starker Typ.
Das wird sicherlich nicht die Dauerlösung sein. Die Clippers haben das gut verteidigt und was mir gut gefallen hat, die Clippers haben den Ball viel, viel schöner laufen lassen als die Lakers. Mhm. Da war mehr Spielfluss drinnen. Und ich glaube, das ist so die Lösung, bis man den Point Guard gefunden hat. Denn ich sag dir, das ist immer noch nicht durch. Das wird nicht der Roster sein, der am Ende in die Playoffs geht. Ich glaube, dass das die Lösung ist, dass man gemeinsam versuchen muss, den Ball laufen zu lassen in der Half-Court-Offense, weil du hast keinen Playmaker. Also das ist weder, wir haben es ja schon oft genug gesagt, außer Paul George, der mal zwischenzeitlich den Ball auf den Referee passt. Weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Der Ref steht in der das kann mal passieren. Ist jetzt überhaupt gar kein Disrespect. Ref steht genau in der Corner und wenn du aus dem Augenwinkel dann einfach nur jemanden siehst, denkst du normalerweise, ist dein Teammate, dann spielst du den Ball dahin.
Und er hatte da auch einen Teammate. Der Teammate ist aber... Also ich habe total verstanden, warum Paul George diesen Ball gepasst hat, aber es ist natürlich dann leicht, sich auf Social Media drüber lustig zu machen. Was du gesagt hast, finde ich eigentlich recht gut, dass die Clippers als Team den Ball viel besser haben laufen lassen. Es war so, als hätten sie verstanden, okay, wir haben eben nicht diesen Playmaker und anstatt, dass wir jetzt wie in der letzten Saison viel über die Isolation gehen oder viel einer gegen fünf und jetzt darf Kawhi Leonard, jetzt darf Paul George und jetzt dürfen, Sweet Lou und Montrezl Harrell dürfen jetzt mal im Pick and Roll laufen und das immer im Wechsel. Das hat nicht wirklich stattgefunden, sondern du hattest wirklich viele Assists in diesem Spiel von den Clippers und es ist daraus resultiert, dass sie wirklich alle gezielt immer wieder den Ball abgegeben haben und da vielleicht auch mal ein Shoutout an Tyronn Lue, der ja der neue Head Coach ist bei den Clippers, der hat da scheinbar mit denen sich im Sommer hingesetzt, in der Offseason hingesetzt und hat mit denen besprochen, wie sie weiter vorgehen müssen und das hat sehr gut geklappt vom Spielfluss her, also ja, Hut ab vor diesen Clippers.
Da siehst du mal, wie man umdenken muss, weil normalerweise hast du recht, im Sommer sich hingesetzt, aber es...
welcher Sommer?
Im Sommer ging es dann erst wieder, ging die Bubble nochmal los? Ende Juli, oder?
Ende Juli, ja, Anfang Juli sind sie hin und dann, ich glaube, am 31. Juli war so das erste Spiel.
Ja, das ist schon, also es ist auch, weil du gerade eben gesagt hast, es ist ein verrücktes Gefühl, jetzt NBA-Basketball zu sehen, denn normalerweise sind wir jetzt schon 2 Monate in der Saison. Wir freuen uns alle auf die Christmas Games. Wir wissen, alle sind komplett heiß, alle sind fit, alle sind komplett im Modus. Und diese Christmas Games, vielleicht auch ein Appell an euch da draußen, ne? Also ich zumindest gehe so rein in diese Christmas Games mit niedrigen Erwartungen. Also wir können, glaube ich, nicht erwarten, dass da komplett abgerissen wird. Die Partien sind natürlich überragend. Aber auch, ich weiß nicht, wie du in dieses Clippers gegen Lakers-Duell reingegangen bist. Ich bin da auch sehr sachte reingegangen. Ich habe jetzt nicht gedacht, das wird das absolut kranke Battle of LA und die spielen da jetzt, als wenn es in den Playoffs Game 7 Western Conference Finals wäre. Die brauchen einfach alle noch ein bisschen. Aber bei den Clippers hat es ehrlich gesagt schon ziemlich gut ausgesehen. Auch dafür, dass Batum und Ibaka mit neu dabei sind. Auch wenn wir gerade Batum natürlich kritisiert haben für 3 Punkte, was zu wenig ist in der Starting Five, hat allerdings 6 Assists verteilt. Also vom Playmaking her hat das ganz gut ausgesehen, das ein oder andere Mal. Ibaka wird eine Riesenrolle spielen. Der hat jetzt 21 Minuten abgerissen, 15 Punkte. Ibaka ist, wer ist denn eigentlich für dich die bessere Version in Anführungsstrichen? Hättest du lieber einen Ibaka oder hättest du lieber einen Harrell?
Ah, gute Frage. Also ich hätte nach der letzten Saison lieber Ibaka, weil ich Ibaka einfach als den deutlich besseren Verteidiger sehe und auch als, wie soll ich das sagen, ein Spieler, der leichter im Umgang ist, mit allen Teammates. Also was man halt aus dem letzten Jahr bei den Clippers wirklich jetzt immer mehr rausgehört hat, ist, dass es da so viele Spannungen gab und Probleme. Und Montrezl Harrell, Patrick Beverley, Lou Williams, die waren da wohl so ein Lager, das sehr sich daran gerieben hat, wie Paul George und Kawhi Leonard behandelt wurden. Und ich bin deswegen ganz froh, dass da ja Harrell jetzt weggegangen ist. Ob er jetzt der Initiator davon immer war, es sei dahingestellt. Aber ich finde einfach, dass Ibaka, der ist halt ein hundertprozentiger Profi. Weißt du, der kommt dahin, der spielt seine Defense, der spielt seine Offense, der macht keine Faxen außerhalb vom Feld und der ist auch ein Locker-Room-Guy. Das ist jemand, wenn du diese Kochshow beispielsweise, die der hatte auf YouTube oder vielleicht immer noch hat, das ist so ein locker, du spürst richtig so, jeder Teammate fühlt sich um den wohl. Ja. Weißt du? Und das glaube ich nicht, dass bei Harrell zutrifft. Und wie gesagt, ich finde einfach, dass er besser zu den Clippers passt. Ja, die 15 Punkte sind Wahnsinnsdebüt. Über wen ich aber eigentlich reden wollte, und wir haben ihn eigentlich jetzt bisher nur so ein bisschen belächelt, aber Paul George hat halt absolut abgeliefert. Absolut. Ne? Playoff P, Pandemic P und hier der 190 Millionen Dollar P. Alles wurde über ihn erzählt und alle haben über ihn gelacht. Und jetzt kommt er in diesem Battle of LA raus, macht 33 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal und schießt halt 13 von 18, 5 von 8 von der Dreierlinie und ballert meiner Meinung nach die Clippers zu diesem Sieg. Definitiv. Also er war für mich der entscheidende Faktor. Ja, Kawhi Leonard hatte auch ein gutes Spiel, von der Dreierlinie katastrophal, aber ansonsten okay. Aber also diese 33 Punkte und die Top-Quoten von Paul George, die haben den Lakers mehr oder weniger immer wieder das Genick gebrochen, vor allem im dritten Viertel.
Mich freut das auch für ihn einfach, weil also ich mag Paul George. Am liebsten war er mir damals bei den Indiana Pacers. Und ja, weil klar. Er da einfach, ja, das war einfach überragend. Auch alleine die Duelle gegen
Max schwelgt in den Erinnerungen von 2011.
Ja, alleine, oder 13 oder alleine die Battle gegen LeBron James, auch wenn sie da immer untergegangen sind mit 4-0 oder 4-1. Ja. Mir tat es dann auch am Ende ein bisschen leid, weil Paul George wurde am Ende irgendwie dargestellt, als wenn das irgendwie der schlechteste Basketballer auf dem Planeten ist, was er de facto halt einfach nicht ist. Natürlich hat er seine Kritikpunkte, natürlich muss er in den Playoffs besser spielen und er hat in der einen oder anderen Konstellation auch bei OKC sicherlich nicht abgerufen, was er abrufen muss und sollte. Aber immer dieses so draufgehauen und am Ende dann irgendwie Paul George dastehen zu lassen, als wenn der nicht ein Top-Two-Way-Player wäre und ein Star in dieser Liga, ich bin ja auch jemand, der sehr gerne kritisiert, aber Paul George ist ein überragender und wichtiger Faktor und wir haben auch in dem letzten Podcast drüber gequatscht, auch wenn der Vertrag natürlich zu hoch ist, ist der halt alternativlos, weil lieber habe ich einen Paul George, als dass ich nichts habe. Egal, ob das jetzt der Spieler selbst ist oder der Gegenwert. Und das war heute Nacht, das war überragend. Also der hat die Clippers absolut zum Sieg geschossen und deswegen hatten die Lakers auch dann keine Chance, irgendwie ranzukommen. Weil im dritten Viertel hat PG dann nochmal richtig aufgedreht. Und auch schön, dass from downtown die Dinger mal wieder reinfliegen. Also diesen Paul George braucht man genau in der Verfassung. Dann wird man viele Regular Season Games gewinnen. Und dann wird man auch in den Playoffs eine Gefahr sein. Noch ganz kurz ein Wort zu Kawhi Leonard. War ein gutes Spiel. Aber war sicherlich nicht sein bestes Spiel. Also ganz, ganz viele Würfe, die daneben gingen. 1 von 8, du hast es gerade eben angesprochen, from downtown und auch generell aus dem Feld, ungewöhnlich viele Würfe, die er dann daneben sammelt. Vor allen Dingen, wie früh der schon 20 Würfe auf dem Konto hatte. Also Kawhi Leonard hat heute Nacht auf jeden Fall irgendwie Bock gehabt. Aber vielleicht hat er sich auch einfach gesagt, das ist das erste Spiel. Ey, perfekt.
Ich muss in Rhythmus kommen.
Genau, ja. Das meine ich. Hat er einfach gesagt, das ist mein erstes Spiel. Deswegen hängen wir diese 10 von 26 nicht zu hoch an die Glocke. Sicherlich nicht überragend, 26 Punkte. Also ich würde mal sagen, die beiden, es sind für dich beide Superstars. Ich würde mal sagen, Kawhi Leonard ist ein Superstar und Paul George ist ein Star. Gehst du da mit?
Da gehe ich mit. Ich versuche ja selber, und da muss ich auch mich immer in die Verantwortung nehmen, ich versuche ja mittlerweile mit den Begriffen, die wir täglich so um uns werfen, gerade in unseren Videos und Podcasts, dass man da so ein bisschen die Stufe zurückgeht, ja. Dass man nicht über jeden Spieler sagt, ein Superstar, und dass man nicht bei jedem Ding immer sagt, das krasseste irgendwas in NBA History, sondern dass man wirklich einfach immer einordnet und ein bisschen kleinere Brötchen backt. Und da gehe ich total mit. Also Paul George ist für mich ein Star. Ein Superstar ist jemand für mich, der Finals-MVP wird und der es am besten schon geworden ist. Also Luka zum Beispiel ist auf dem Weg, ein Superstar zu werden, aber ja. Er hat halt in den Playoffs noch nie so abgeliefert. Giannis ist an der Grenze, weil er ist natürlich der unangefochtene Franchise-Player. Er wurde jetzt zweimal MVP. Bei ihm muss man eigentlich schon sagen, er ist ein Superstar. Aber ich habe am liebsten eigentlich jemand, oder sagen wir es so, für mich ist ein Superstar jemand, der so gut spielt, dass ich weiß, wenn er in den Finals stehen würde, er würde unangefochten den Finals-MVP gewinnen. Ja. Und jetzt kann natürlich jemand das Steph Curry-Beispiel bringen. Steph Curry ist halt die Ausnahme. Also er ist der einzige Spieler, der jetzt bisher keinen Finals-MVP hat, obwohl er 3 Ringe gewonnen hat, der aber auch komplett außer Frage ein Superstar ist. Wir machen jetzt auch gleich so eine Überleitung zu den Warriors, aber das würde ich gerne noch sagen, Thema Paul George, weil du das gerade ganz gut angesprochen hast, dass man ihn natürlich schon kritisiert, wenn er schlechte Leistungen bringt, aber, und da ist auch die Brücke zu den Warriors rüber, das liegt halt nur daran, dass er so ein guter Spieler ist und dass er so viele körperliche Voraussetzungen schon mitbringt und dazu dann noch in seinem Skillset eigentlich so gut ist. Und das Gleiche gilt für Andrew Wiggins bei den Warriors, der letzte Nacht auch wahnsinnig schlecht gespielt hat und leider bis heute nie wirklich die Erwartungen erfüllt hat, die wir uns von ihm gewünscht haben. Ich habe da auch neulich ein Video zu gemacht, 4 NBA-Spieler, die Erwartungen nie erfüllt haben. Und da war auch Andrew Wiggins einer meiner ersten Picks für dieses Format. Einfach, weil wir mehr von ihm erwartet haben. Und deswegen diese Kritik, wenn man Paul George mal so richtig rannimmt jetzt in irgendeinem Video oder einem Podcast, dann hat es eigentlich meistens nur damit zu tun, dass wir halt wissen, was er kann. Und dann aber zu sehen, dass er komplett versagt in manchen Spielen, gerade in dieser Nuggets-Serie, was aber auch für Kawhi gilt, das möchte ich nicht unterschlagen, das frustriert einen halt immer so. Aber ich würde jetzt tatsächlich darüber die Brücke schlagen wollen zu den Warriors, außer du hast noch was zum Battle of LA.
Nee, ich bin soweit durch. Einfach nicht zu hoch an die Glocke hängen, dieses Ergebnis. Das war ein ganz guter Eindruck, wie die Clippers und die Lakers spielen können. Für Dennis Schröder ein super Debüt. Und wir können gerne rübergehen zu den Warriors gegen die Nets, 99-125. Ja. Ich habe dir ganz kurz meine Geschichte erzählt. Ich bin gestern Abend, ich konnte irgendwie nicht pennen. Und dann habe ich zu Björn gesagt, ja, ich habe mir die erste Halbzeit reingezogen und bin dann eingeschlafen. Dann hat Björn den schönen Satz gesagt, ja, das passt ja dann. Das hat gereicht.
Das hat ja auch gereicht.
Ja, irgendwie schade. Also ich habe mir, also zum einen habe ich mich, muss ich ehrlich gestehen, auch wenn Dennis Schröder jetzt sein Debüt bei den Lakers gefeiert hat, ich habe mich tatsächlich mehr auf dieses Spiel gefreut, weil Stephen Curry back, Kevin Durant back, Kyrie Irving, dann ich habe auch mega krass Bock auf James Wiseman und Kelly Oubre Jr., der leider heute Nacht, naja, wir werden gleich über Wiggins und Kelly Oubre Jr. reden, über die beiden. Ja. Deswegen habe ich mich auf dieses Spiel extrem gefreut. Wie war deine Erwartung? Also ich meine, Kevin, ich weiß, du bist auch ein Riesenfan von Kevin Durant, auch von seiner Spielweise, von Stephen Curry sowieso. Hast du dich eher auf das Spiel gefreut oder eher auf Battle of LA?
Nee, ich muss sagen, ich war mehr auf Battle of LA fokussiert, weil ich eben das Dennis-Debüt gesehen habe und weil LeBron halt seit keine Ahnung wie viele Jahren mittlerweile mein Lieblingsspieler ist und ich finde es einfach nur krass. Ich hatte auch diesen Post geteilt bei Instagram, dass der halt jetzt in sein 18. Jahr geht und damit einfach die Hälfte seines Lebens. In der NBA verbracht hat. Und also wann hat so, der hat 18 Jahre NBA hinter sich, kam als 8 oder hat jetzt, geht ins 18. Jahr, kam mit 18 Jahren in die NBA. Und das Einzige, wo du sagen kannst, dass er einmal enttäuscht hat und wirklich nicht die Leistung gebracht hat, sind die 2011er Finals. Ansonsten war LeBron immer on point. Und es hat oft einfach deswegen nicht zum Titel gereicht, weil die Warriors halt dieses übertriebene Team waren, das du nicht schlagen konntest. Und sowas finde ich einfach heftig. Ich bin ein Riesenfan von Greatness, von Leuten, die sich auf so ein Niveau pushen können. Und deswegen freue ich mich eigentlich immer am meisten auf die Spiele mit LeBron. Aber bei dem Warriors-Spiel, ich gebe dir ja total recht. Also wir haben Steph und KD praktisch beide eine ganze Saison nicht gesehen. Und wir haben natürlich gewartet. Und wir haben dem entgegengefiebert. Und man hat schon in der Preseason gesehen, dass Kevin Durant wirklich zurück ist. Also ich bin noch nicht sicher, ob man sagen sollte, er ist 100% zurück. Dafür muss man erst sehen, ob er das, was er heute gemacht hat, auch in Spiel 35 machen kann. Aber was er da abgeliefert hat, jetzt in der Preseason und in dem Spiel gestern, war halt schon der alte Kevin Durant Basketball. Und warum ich mich auch nicht so sehr auf das Spiel gefreut hat, noch als Ergänzung, Draymond hat halt nicht gespielt. Also Draymond Green ist für die Warriors nicht aufgelaufen, Klay Thompson sowieso verletzt, aber Green eben auch. Und dann war ich schon so ein bisschen, ja gut, dann wird für die Warriors eher wenig zu holen sein. Und dann, wenn wir jetzt mal ins Spiel einsteigen, haben die Nets halt auch wirklich sehr schnell das Tempo vorgegeben. Und gerade Durant und Kyrie haben gezeigt, ey, hier ist heute nichts für euch zu holen. Also wir sind ready und die ganzen Medienkritiken und es lässt uns alles kalt. Wir liefern hier heute ab. Das haben sie beide gemacht auf beeindruckende Weise. Ja, wir können viel über dieses Spiel reden, deswegen gehe ich jetzt erstmal zu dir rüber. Aber ich war sehr beeindruckt von dem Debüt von den beiden, wie sie da ihr Team gelenkt haben. Und die Warriors hatten leider gar keine Chance, muss man sagen.
Ich habe eigentlich gedacht, ich freue mich nicht so auf die Nets, aber nach dem, was ich heute Nacht gesehen habe, hat meine Stimmung ist etwas gekippt, denn Kyrie Irving und Kevin Durant zuzusehen, dass die beiden sind der Wahnsinn. Also das sind die besten, mit die besten Shot Creator in der NBA, was Kyrie Irving da stellenweise veranstaltet, auch vom Ballhandling. Da gibt's diese eine Aktion an der Seite, wo er quasi reingeht, macht erst den Crossover, macht dann die Drehung, macht nochmal den Crossover. Ey, die Warriors haben zwischenzeitlich ausgesehen wie Schachfiguren. Und
wie ein G-League-Team.
Ja, also man hatte übrigens, also ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, das war wie ein Trainingsspiel. Also das war, die Warriors hatten überhaupt keine Antwort, ne? Weil in Wiggins und Kelly Oubre Jr. gegen Kevin Durant einfach aussehen wie Schuljungen. Und ein Kyrie Irving mit seinem Ballhandling, da gibt's auch diese eine schöne Aktion, Eric Pascal ist da super dran an ihm, da macht Kyrie Irving einmal den Step rein, Pascal macht ein, zwei Schritte zurück und dann nimmt Kyrie diesen deepen Zweier, das kannst du einfach nicht verteidigen, also da waren viele Aktionen dabei, oder Kyrie nah am Korb, beide Hände im Gesicht, ich weiß gar nicht mehr, welche beiden ihn da verteidigt haben, diesen ganz hohen Zweier, Das kannst du nicht verteidigen. Und Kevin Durant sah auch richtig gut aus. Wir haben letztens auch schon drüber gequatscht. Auch so dieser erste Schritt, der sieht für mich ziemlich spritzig aus. Du hast aber recht. Lass gucken, ob es in Spiel 30, Spiel 35, 40 noch genauso ist. Die beiden zu verteidigen ist unglaublich schwierig, fast unmöglich. Und ihnen zuzusehen ist einfach nur ein purer Genuss. Und dann hast du noch diesen absoluten Luxus. Dann hast du noch einen Dinwiddie, einen Joe Harris. Dann hast du von draußen einen LeVert, der dir einfach 20 Punkte droppt. Also wenn man sich um eins keine Gedanken machen muss, dass diese Brooklyn Nets tief besetzt sind und dass die auf jeden Fall offensive Power haben, ohne Ende, und die werden in der nächsten Saison, wenn die sich einspielen, ist ja dein größter Kritikpunkt, Team Chemistry und einspielen, aber sollten die sich einspielen und wenn die Team Chemistry passt, dann wird die Eastern Conference auf jeden Fall viel Spaß haben in den Playoffs, da gegen die Nets irgendwie bestehen zu können.
Definitiv, also das wird sehr schwierig. Wir haben in unserem Power Ranking, das haben wir auf Patreon veröffentlicht am Freitag, und da haben wir auch die Nets beide relativ hoch gehabt, weil wir gesagt haben, okay, abgesehen von dem Fragezeichen Chemistry, sind die halt schon wahnsinnig tief besetzt. Und du bringst es immer schön auf den Punkt, die haben halt zwei der besten Shot-Creator der Welt, beide im Team. Und normalerweise hast du einen so einen Spieler. Und das ist ebenfalls ein absoluter Luxus. Und dann, also diese Tiefe, Ich habe mich da in der Offseason gar nicht so drauf eingelassen, weil es ja ständig hieß, okay, irgendwas wird noch passieren in Sachen Trades. Also LeVert wird auf jeden Fall irgendwie getradet, Dinwiddie wahrscheinlich mit im Package dabei. Es war viel die Rede von James Harden. Es waren aber auch andere Trades im Gespräch und es hieß immer so, nee, dieses Team bleibt nicht so. Und jetzt, als wir ja festgestellt haben, nee, okay, die bleiben so, dann guckst du wirklich mal hin und sagst, Alter, die sind ja tief ohne Ende. Also alleine diese Starting Five von Kyrie Irving, Dinwiddie, Joe Harris, Kevin Durant, DeAndre Jordan kannst du von mir aus mit Jared Allen tauschen, je nach Matchup. Das ist auf jeden Fall eine Finals Starting Five. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die so sehen auf dem Feld. Und ich weiß auch noch nicht, ob das von der Chemistry am Ende klappen wird, weil sie sind ein komplett neues Team und Kyrie und KD sind halt beide nicht dafür bekannt, dass sie die umgänglichsten Typen sind, gerade wenn es nicht gut läuft im Team. Aber wenn es passen sollte und wenn die sich in irgendeiner Weise hinkriegen, falscher Satz, wenn sie es schaffen, ihre Chemistry-Issues beiseite zu legen und sich wirklich nur auf Basketball zu konzentrieren, dann sind die Nets auf jeden Fall vom Talent her wahrscheinlich das gefährlichste Team im Osten. Ich bin nur immer jemand, der dann halt auch Eingespieltheit und einfach Erfahrung als Mannschaft sehr hoch hängt. Und deswegen würde ich immer noch nicht sagen, sie sind der Finals-Lock, aber das sah ja einfach schon sehr, sehr gut aus. Und halt diese 20 Punkte von LeVert noch von der Bank, also viel schöner kannst du ja gar nicht starten. Weißt du, jeder hat so performt, wie du es dir gewünscht hast. Dinwiddie hat sich ein Stück zurückgenommen. Besser kannst du nicht starten in die Season.
Und deswegen tradest du auch nicht für James Harden, weil ein James Harden nimmt sich nicht zurück wie ein Dinwiddie.
Stell dir vor, da steht so James Harden, 9 Punkte.
Nee, wer heute Nacht das Spiel gesehen hat, der sieht, glaube ich, hey, Kyrie Irving und Kevin Durant, das passt. Besonders bei KD, ich sag's immer wieder, bei den Golden State Warriors, glaube ich, sehr, sehr viel dazugelernt hat, auch Offball sich gut zu bewegen. Da jetzt noch ein James Harden mit rein. Warum solltest du deine ganze Tiefe hergeben? DeAndre Jordan, 17 Minuten. Ich glaube, da wird jetzt in dieser Saison so Step by Step der Wechsel kommen zu Jared Allen, was ja auch einfach schön ist. Du hast so einen alten Hasen wie DeAndre Jordan. Die Lob City-Zeiten, die sind jetzt natürlich lange vorbei. Muss er auch gar nicht mehr spielen. Und Jared Allen hat ein Riesentalent. Und was man dann auch einen Vorteil hat, zum Beispiel, sollte es zu dem Duell gegen die Boston Celtics kommen, man hat halt zwei gestandene Big Men. Also klar, die haben jetzt Tristan Thompson, aber trotz allem hast du da einfach eine schönere Rotation, eine tiefe Rotation. Und ich bin mir sicher, so nach 20, 30 Spielen werden wir nochmal hier sitzen und dann können wir die Frage beantworten, ob die für uns ein Finals Lock sind. Wir sind ja, glaube ich, beide gerade so relativ einig. Glaube ich, Boston Celtics gegen Nets wäre, glaube ich, so aktuell unsere Tendenz, Eastern Conference Finals.
Ich weiß nicht, ich will die Bucks noch nicht abschreiben. Ich will die Bucks mal sehen mit Drew.
Alter, wenn die Bucks sind, die...
Warten wir mal ab. Also ich
könnten finde wir jetzt eine Shots-Fired-Folge machen, Alter, wenn die Bucks in die Eastern Conference Finals kommen, dann weiß ich nicht was, aber...
Ich fahre gleich zu Shots-Fired.
Stimmt.
Aber ich kann mich ja hier schon ein bisschen warm spielen jetzt.
Absolut.
Es ist ein Thema für einen anderen Pod. Abschließend kann man vielleicht noch sagen, Leute, die sich jetzt nur den Boxscore angucken, also nur die Statistiken, man darf da jetzt nicht zu viel drauf geben auf beiden Seiten bei den Teams, weil es war natürlich ein Blowout eigentlich vom ersten Viertel an. Also ich weiß nicht mehr genau, wann dieser Knackpunkt war, wo die Warriors dann unaufholbar vorne waren. Und du hast auch gesehen, die Warriors... Ja, Entschuldigung, ja, die Nets. Das ist die alte Gewohnheit, weil die Warriors einfach die immer Warriors das bessere immer, Team sind. Ja. aber deswegen, also die Statistiken sind halt ein bisschen verfälscht dadurch. Aber jetzt lass uns mal zu den Warriors eben kommen. Ja, also wir haben über Stephen Curry geredet, dass wir uns freuen, ihn wiederzusehen. Für mich, ja, war es ein bisschen traurig zu sehen, weil es war so, wie so der übrig gebliebene Held und kein anderer mehr ist da.
Ja.
Also du hast richtig gesehen, wie er so sein Spiel spielen will und dann einfach merkt, wie die Leute, die mit ihm auf dem Feld stehen, einfach nicht diese Leistung aber bringen können, die er halt neben sich braucht. Und mein Lieblingsbeispiel davon war eigentlich immer, dass wenn er versucht hat, zum Korb zu ziehen und er wurde halt, und es wurde halt abgesunken und es wurde Halbzeit gespielt, das heißt, er muss den Ball rauspassen und er passt halt den Ball raus und da steht jedes Mal ein Wiggins oder ein Oubre oder ein sonstiger Kandidat von den Warriors und brickt halt einen Dreier nach dem anderen. Und da hat dir richtig das Herz geblutet, so, ach, wäre das jetzt Klay Thompson, wäre der drin.
Ich habe die ganze Zeit, als ich diese Bricks gesehen habe, habe ich ein Bild von Klay Thompson in meiner Hand gehabt und habe geweint. Ja, wirklich, ohne Stress.
Ja. Nee, kann ich voll nachvollziehen. Es gab wenig Positives leider zu sagen über diese Warriors Offense, weil sie einfach nicht rund lief. Und viele, also gerade Pascal hat mir gar nicht gefallen. Eric Pascal, eigentlich hatte ich den aus der letzten Saison so ein bisschen besser in Erinnerung, hat mir überhaupt nicht gefallen. Oubre und Wiggins, ganz kritisch, natürlich, das sind die großen Namen, die verpflichtet wurden oder Wiggins schon vor einem Jahr und du hoffst natürlich, dass Steph mit denen irgendwas hinbekommt, aber hier würde ich auch nochmal sagen, vielleicht spielt das Thema Nervosität eine Rolle, weil was die beiden wirklich daneben gelegt haben, nicht nur Würfe, sondern Layups, offene Layups, das glaube ich nicht, dass das nochmal passiert. Kelly Oubre Jr. hat, glaube ich, 2 Dunks verstopft.
Ja.
Also das passiert so, glaube ich, nicht nochmal, hoffe ich zumindest.
Allerdings auch 2 reingestopft, dass die
Der Putback über KD.
Also Top 5 sind auf jeden Fall immer gesichert.
Ja.
Ja, das war auf jeden Fall für beide ein schlimmer Abend. Also vor allen Dingen, man muss sagen, dass die Dreier auch gar nicht schlecht rausgespielt waren. Wiggins nimmt, glaube ich, gleich die ersten beiden Attempts für die Golden State Warriors. Das sind 2 Dreier. Und generell die Dreier, die er genommen hat, also wenn sie daneben gingen, die waren halt so way off. Und Kelly Oubre Jr. auch. Das Problem ist halt einfach, das ist einer von beiden ist deine zweite Option. Und eigentlich, denke ich mal, geht man davon aus, dass Wiggins deine zweite Scoring Option ist hinter Stephen Curry. Und das ist er einfach nicht. Das ist eine dritte Option und deswegen wird Klay Thompson an allen Ecken und Enden fehlen.
Und Oubre auch.
Ja.
Ne? Das ist ja das große Problem.
Und ein Draymond ist, Draymond fehlt natürlich als emotionaler Leader, als Defensivleader. Ich glaube, das
als ist Ballverteiler.
Auch, ich glaube, weil ich, ohne Scheiß, ich glaube, einer, der nicht nervös ist in so einem Spiel, ist ein Draymond. Ich glaube, der wäre einfach nur heiß und der wird zu den Jungs hingehen, der wird die anschreien und sagen, Alter, den nächsten, den stopfst du jetzt so krass rein, dass wir das Ding jetzt hier noch drehen. Fehlt, hat eine Fußverletzung. Ich hoffe, dass er bald wieder zurück ist, weil er ist extrem wichtig. Du hast recht, Stephen Curry ist wie der verlorene Held. Das ist wie wenn du für alle Gaming-Freunde da draußen, du spielst 5 gegen 5 und du bist der Einzige, der was reißt und dein restliches Team ist
Trash.
Aber man muss ihn in Schutz nehmen. Ey, Wiseman, sein Debüt, also bei 24 Minuten 19 Punkte, Wiseman hat gezeigt, was er für ein Riesentalent ist. Der Junge war ein Jahr raus, hat 3 NCAA-Games gemacht, hat in der Preseason kein einziges Spiel gezockt, wird einfach mal reingeworfen, was ich auch gefordert habe in die Starting 5 und legt bei 24 Minuten 19 Punkte auf. Also das
Max hat die Kontakte zu Steve Kerr. Er hat einfach den Starting-Platz gefordert. Und dann hat er nochmal Popovich angerufen und hat gesagt, ey, der Steve hört nicht auf mich, mach dem mal ein bisschen Druck und dann war die Sache durch.
Ich kann mir
finde es gut, dass du diese Connection hast zu den Coaches.
Ich kann mir aber vorstellen, das sind die Momente, wo die Zuhörer dann immer schmunzeln oder abbrechen, wenn wir so eine Konversation haben. Aber im Endeffekt, ich habe es ja auch immer gesagt, komm, du hast doch nichts zu verlieren, schmeiß James Wiseman einfach rein. Ja, ich habe natürlich kurz vor Tip-Off habe ich Steve Kerr noch mal eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, vergiss nicht, was ich dir als Tipp mitgegeben habe.
Aber ganz kurz, jetzt sind wir ja schon tief im Podcast und jetzt muss ich das nochmal ansprechen. Also die technischen Probleme bei dem Spiel waren ganz gravierend. Das hat mich wirklich rausgebracht. Zum einen war der Ton einfach versetzt. Sprich, du hast den Ball entweder reingehen hören oder auf den Ring klingen hören oder halt wegbouncen hören, bevor der Ball eigentlich da war.
Das war richtig strange, ja.
Die Kommentatoren Marv Albert und Chris Webber haben teilweise übereinander geredet, weil einfach ein Delay auch unter den beiden waren. Das haben sie dann viel besser hinbekommen, also es war dann eine andere Kommentatoren-Crew, aber die haben das viel besser hinbekommen in dem Battle of L.A. Ich weiß nicht genau, woran das lag, vielleicht sind die beide in L.A. gewesen, die Kommentatoren, aber da hat es besser funktioniert und da war auch der Ton angepasst ans Bild, aber in dem Spiel war das wirklich nicht leicht anzuschauen. Und ich glaube auch, könnt ihr mich gerne korrigieren, aber ich glaube, für beide Spiele gab es auch wirklich nur den einen Kommentar im League Pass. Also ich konnte, und gerade bei Brooklyn hat mit die besten Kommentatoren, so die Heimkommentatoren. Ich gucke mir die immer an, wenn Brooklyn spielt. Da höre ich nie den normalen Feed, sondern immer den Brooklyn-Kommentar. Und den konnte ich gar nicht auswählen im League Pass.
Ja,
war bei mir ja, auch so. Genau, also einfach von der technischen Seite her schlecht. Ich war aber auch schon mal in dieser Situation, natürlich auch mit einem ganz anderen Budget dahinter, aber als ich vor einem Jahr oder zwei da im League Pass kommentiert habe, da war es auch oft so, dass bei uns einfach die Technik nicht so gut funktioniert hat, weil unser Kommentatorensignal wurde aus Wuppertal nach New York gesendet und dann praktisch zurück an die deutschen Geräte. Und dadurch war da natürlich auch immer ein kleiner Delay drin. Aber wenn es halt jetzt um die Fernsehsender ESPN und TNT geht, hätte ich mir schon gewünscht, dass sie das besser hinkriegen.
Ja, es ist halt natürlich immer, also selbst wenn du ein Fernsehsender bist, on air, wenn dir sowas auffällt, ist immer scheiße. Das ist einfach bestimmt immer mies, das dann on air noch zu regeln. Ich bin ehrlich, ich habe sogar zwischenzeitlich das Game mal ein paar Minuten gemutet.
Weil ich
das,
auch.
Weil ja. das ist so, also deine Sinne spielen verrückt, wenn du das Geräusch hörst und deine Augen sehen, aber der Ball wird gerade noch gedribbelt oder wird gerade geworfen.
Für mich der schlimmste Moment, wer war das jetzt? Ich glaube, das war Shamet. Shamet dribbelt den Ball und verliert ihn und er geht ins Aus. Einfach ein dummer Turnover. Ja. Und du hast die Pfeife gehört, bevor er den Ball verloren hatte.
Ja.
Und das war so ein merkwürdiger Moment. Und dann eben, als der Ball vom Bild her rausgegangen ist, hast du eben keine Pfeife mehr gehört. Also das ist jetzt natürlich Jammern auf hohem Niveau. Die NBA liefert normalerweise, was die Technik angeht, ein sehr, sehr gutes Produkt ab. Aber ich finde schon, dass man das ansprechen konnte, dass das einfach die Zuschauer-Experience gemindert hat.
Hat zur Leistung der Warriors gepasst.
Ja, also ganz kurz mal zu der Leistung der Warriors. 37% aus dem Feld, 30% von der Dreierlinie, 65% von der Freiwurflinie. Das sagt eigentlich alles. Also viel schlechter kannst du eigentlich nicht spielen. Und wir haben ihn jetzt ein paar Mal gelobt und so dahingestellt, so, oh, der arme Stephen Curry, der hat ja auch nicht den besten Abend. Ja, der hat 7 von 21, das sind auch nur 30%. Und 2 von 10, das sind 20% from downtown. Also der beste Shooter der Welt hat einfach mal 30 und 20 geschossen. Das ist halt auch wack. Er hatte natürlich trotzdem 20 und 10, was eine gute Leistung für ihn ist, aber das muss halt ebenfalls besser werden. Und ich fand, dass die Warriors die meiste Zeit wirklich wie so ein unkoordinierter Haufen versucht haben, Systeme zu spielen, bestimmte Plays zu spielen. Und sie haben gemerkt, oh, das können wir ja gar nicht. So, ey, wir spielen Pick and Roll. Oh, mein Mann, der jetzt abrollt, ist überhaupt kein guter Roller zum Korb. Oder, oh, der Typ, der den Ball führt, ist überhaupt nicht in der Lage, jetzt den Ball zu verteilen. Das war, ja, das war kein guter Auftakt für die Warriors.
Und Stephen Curry ist durch die Gegend gesprintet, off-ball, wie ein Wahnsinniger, damit der frei wirft. Also, das war keine gute Leistung. Man hat natürlich auch gesehen, das sind einfach Welten. Da steht ein Superstar mit einem Rookie auf dem Feld, mit Aryx Pascal, der noch ganz, ganz viel Luft nach oben hat, und Wiggins und Kelly Oubre Jr., die sich jetzt beide beweisen müssen. Ne? Also das ist wirklich, also was Curry da gerannt ist, ich glaube, ich wäre nach 10 Minuten wäre ich am Boden gelegen und hätte gesagt, okay, Steve Kerr, du kannst mich rausnehmen. Das wird eine Aufgabe sein, vor allen Dingen, dass Stephen Curry da auch nicht seinen Spielspaß verliert, denn ich habe ihn schon mal glücklicher gesehen, aber das ist klar, du spielst gegen die Brooklyn Nets, du kriegst total auf den Sack. Du siehst, wie du gerade eben schon angesprochen hast, dass überhaupt nichts funktioniert. Und die brauchen schnell ein paar Siege am Anfang für die Team-Chemistry, für die Motivation. Vor allen Dingen, dass auch so Leute wie Kelly Oubre Jr. und Wiseman einfach reinkommen. Und Draymond, ganz, ganz wichtig, Draymond muss verdammt schnell wieder zurückkommen. Denn ohne ihn ist es sowohl defensiv als auch vom Playmaking her ist er auch ein ganz wichtiger Faktor. Du siehst, Curry 10 Assists und dann, wer hat die zweitmeisten? Wanamaker. 3 Assists von der Bank.
Klassischer Ballverteiler.
Ja, deswegen. Ich weiß gar nicht mehr, hattest du sie drin? Ich habe die Warriors ja knapp nicht mit rein. Ich glaube, du hattest
sie
mit
drin. Ich habe sie drin. Ich habe sie, glaube ich, auf der 7.
Und es wird, also egal ob es 7, 8 oder 9, das ist ja alles mega knapp und eng. Das wird eine verdammt enge Saison. Also jeder, der die Warriors da, glaube ich, irgendwie unter die Top 5, Top 6, der wurde, glaube ich, heute jetzt mal ganz kurz auf den Boden geholt. auf den Boden der Tatsachen. Aber wie du angesprochen hast, nicht überbewerten, abhaken, nächstes Spiel. Ja, ist einfach kacke, vor allen Dingen, wenn du gegen den Kevin Durant und Kyrie spielst, die beide nach 5 Minuten 10 Punkte haben und treffen beide irgendwie 4 von 6 oder 5 von 6. Ja, das, dann kannst du halt einfach sehr, sehr wenig dagegen machen.
Ja, zum Thema Kevin Durant nochmal kurz. Das hat irgendwie ganz schön gezeigt, dass du, wenn du Kevin Durant im Team hast, halt immer, und das haben wir auch gesagt, als er bei den Warriors war, du hast halt immer diesen Cheatcode, gegen den du spielen musst. Ja. Weil ein normales NBA-Team sieht so aus wie die Nets ohne KD. Und dann kommt aber KD, ist 2,10 Meter groß, kann sich bewegen wie ein Guard, kann dribbeln wie ein Guard, kann werfen, so präzise wie kein anderer. Sein erster Wurf, das war ein oft, also aus dem Dribbling, der Dreier ins Gesicht von Wiggins. Und das sah so flawless aus, also so fehlerfrei. Einfach einer der besten Offensivspieler, der je gelebt hat. Hier muss ich jetzt mal in den Superlativ gehen, weil es gibt so gut wie niemand, der jemals so gut war offensiv wie Kevin Durant. Und dazu ist er ja auch noch ein guter Verteidiger. Man kann fast ein bisschen schadenfroh sein, wenn man jetzt die letzten Jahre die Warriors total gehasst hat, weil man jetzt natürlich sagen kann, ja, jetzt wisst ihr mal, wie sich das anfühlt, wenn man gegen Kevin Durant spielt. Geht natürlich nicht ganz auf, weil die Warriors auch schon 2016 gegen KD gespielt haben und ihn da auch besiegt haben. Aber es zeigt halt schon, also KD kannst du eigentlich nicht verteidigen. Vor allem nicht mit Wiggins und Oubre, die da, ja, wie du gesagt hast, einfach untergegangen sind. Und was man auch nicht unterschätzen darf, klar, ein Rookie in seinem ersten Spiel auf dem Feld zu haben, der hat zwar viel richtig gemacht, aber natürlich ist es kein legitimer NBA-Spieler zu dem Zeitpunkt. Ja, die Warriors haben eine Menge Arbeit vor sich, die sind ein großes Projekt und die Nets haben bewiesen, dass sie tiefer sind als gedacht oder dass sie eben so spielen können und dass KD und Durant wirklich fit sind und dass die Bock haben und dass Joe Harris der Neckbreaker für jeden ist, weil wenn die beiden nichts mehr aufs Feld kriegen, dann passt du den Ball halt einfach auf einen der besten Shooter der NBA. Also dieses Netzteam ist schon verdammt stark aufgestellt.
Ja, kann ich bloß zustimmen. Also Kevin Durant ist, da sieht Wiggins einfach, das interessiert auch einen Kevin Durant gar nicht. Ich finde das immer so faszinierend. Also der geht ran, spielt wirklich seine Verteidigung gut und close. Ja, den nimmt KD halt einfach in dein Gesicht oder auch dieser eine Post ab, da dreht er sich dann rein, weiß ich nicht mal von mir, was da verteidigt wurde. Da kannst du einfach nicht verteidigen. Die Nets sind unglaublich stark. Ich freue mich da in den nächsten Spielen, aber ich freue mich auch auf beide Teams, auch wenn das jetzt heute Nacht für die Warriors-Fans und für das Team sicherlich erstmal eine harte Niederlage war. Aber let's go. Das war völlig klar. Die kennen sich nicht. Wiseman neu, Kelly Oubre Jr. neu, Wiggins. Ich glaube nicht mehr persönlich an ihn. Ich sag euch ganz ehrlich meine Meinung, wenn Wiggins nochmal einen Step nach vorne macht, wäre das für mich die Überraschung schlechthin. Aber das ist ein Thema, ja, das haben wir auch schon oft genug durchgekaut. Und dann sind wir, also haben wir noch was zu dem Spiel, ehrlich gesagt? Ich wäre jetzt durch.
Nee, also wir wären jetzt durch mit dem Thema, mit dem NBA-Season-Start. Ich hätte noch eine Frage an dich und würde gerne ein bisschen über die nächste Zeit reden. Wenn du dafür noch Zeit hast.
Ja, absolut, kein Problem.
Okay, dann wüsste ich gerne, und ich habe deinen Stream gesehen und ich habe dich ein bisschen drüber reden sehen, aber man muss schon sagen, du hast für Furore gesorgt vor ein paar Tagen, als du auf Instagram gepostet hast, du wirst aufhören mit 2K. Du willst kein 2K mehr zocken. Und ich habe auch ein paar Fragerunden seitdem gemacht und immer stand mit drin, wieso hört Max auf mit 2K? Hast du was von Max gehört? Und ich habe nichts von dir gehört und mich hat die ja Info auch praktisch aus der Kalten erwischt? Nee, wie sagt man das denn? Kalt erwischt, ja, so ja. Sagen wir einfach so. Also die Info hat mich kalt erwischt. Deswegen, warum hörst du auf mit 2K?
Ja, also ich habe ja ehrlich gesagt, das war jetzt keine spontane Entscheidung und die Leute, die auch schon länger dabei sind im Stream, und in den Let's Plays, da habe ich das ja auch schon ein paar Mal angesprochen, aber natürlich sieht es dann nicht jeder. Das ist ehrlich gesagt für mich eine persönliche Entscheidung einfach. Ich will mich irgendwie weiterentwickeln und so blöd es klingen mag, Gameplay zu bringen und zu zocken für 3000 Klicks, wenn ich das so ehrlich sagen darf, machen momentan so diese 2K-Videos. So, das ist einfach so nicht mein Anspruch und ich habe ganz viele Ideen, die ich gerade eben nicht umsetzen kann, weil ich eben diese 2K-Videos produziere. Egal, ob das mal wieder eine Analyse ist oder ob das vielleicht auch mal irgendwie ein witziges NBA-Video ist, auch vielleicht mal die Tür aufstoßen für den Mainstream, mal irgendwie ein witziges Video, auch mal mit dir und Siebes, so Klassiker einfach wie NBA-Fans, die jeder kennt oder sowas einfach mal zu produzieren. Aber das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Da fehlt mir halt einfach immer die Zeit durch 2K. Und irgendwo muss ich dann halt auch mal abbiegen. Wir beide können, glaube ich, auch einfach ehrlich sein, dass es mittlerweile auch ein großer Teil unseres Verdienstes. Und irgendwo muss man dann halt auch einfach mal gucken, was lohnt sich und vor allen Dingen macht es mir noch Spaß. Und ich bringe das halt jetzt schon 5-6 Jahre und irgendwie ist gerade eben so ein bisschen der Touch raus und der Flow. Und deswegen, ja, habe ich viel nachgedacht. Ich habe tatsächlich fast nur für mich alleine darüber nachgedacht. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen und habe einfach für mich gesagt, ey, es gibt nur einen Weg, irgendwie mal wieder eine andere Richtung einzuschlagen, um sich weiterzuentwickeln. Und das werde ich jetzt 2021 tun. Das tut mir natürlich auch leid für die Leute, die über 2K vielleicht zum Basketball gekommen sind. Ich habe auch viele Nachrichten dann bekommen. Max, das kannst du nicht bringen. Durch dich bin ich zum Basketball gekommen, was natürlich für mich ein schönes Kompliment ist. Aber ich glaube, jeder von euch da draußen wird Punkte in seinem Leben haben und auch noch in der Zukunft, wo du dir denkst, ich möchte mich jetzt mal irgendwie weiterentwickeln. Und an diesem Punkt bin ich gerade und dann musst du in deinem Leben was ändern. Ja, du kannst halt nicht immer die ganze Zeit so weitermachen und deswegen ist das ein Punkt, den ich jetzt einfach 2021 ändern werde. Ich kann auch noch nicht genau sagen, wann ich aufhören werde, weil ich ein großer Freund davon bin, Projekte noch zu Ende zu bringen. Also es kann auch sein, dass das erst im Februar oder im März ist. Aber eins ist definitiv klar, so das 2K, wie ihr es kanntet, das werde ich nicht mehr bringen und das ist meine persönliche Entscheidung und da kann mich auch ehrlich gesagt niemand umstimmen.
Ach so, dafür bin ich jetzt nämlich hier. Ich wollte dich jetzt umstimmen.
Shots fired. Warum muss Max weitermachen?
Ja, genau. Ich kann das natürlich als Creator nachvollziehen, dass man manchmal auf Formate keine Lust mehr hat oder bei manchen Sachen einfach selber spürt, so da ist die Luft raus. Es hat natürlich schon alle überrascht, weil wenn man an 2K in Deutschland denkt, dann denkt man, glaube ich, schon als allererstes an dich. Du bist halt mit Abstand der größte Creator in dem Feld und du wirst auf jeden Fall auch eine Lücke hinterlassen.
Irgendjemand füllen wird irgendwann. Das ist,
mit Sicherheit, klar, mit Sicherheit. Aber vergessen wir nicht, du warst der OG. Du warst der Erste und diesen Status bitte niemals vergessen da draußen, Leute. Nee, aber krass. Also finde ich ein, weiß ich gar nicht, ob, ja doch, ist ein mutiger Schritt, weil, wie du auch sagst, du hast es mit dir alleine ausgemacht. Das finde ich auch cool, weil das mache ich meistens auch. Wenn ich was ändere an meinem Kanal oder an irgendeinem Konzept, dann denke ich eigentlich auch nur selber drüber nach. Und erst wenn ich fertig bin und es eigentlich bereit bin zu veröffentlichen, dann höre ich mir ein paar Meinungen an von den Leuten, also von meinem Umfeld. Ja, krass. Also es hat mich einfach selber interessiert und ich habe dich im Stream ein bisschen drüber reden hören, aber ich wollte es jetzt noch einmal hier und ich glaube, hier kriegen es dann auch noch mal mehr Leute mit. Du wirst wahrscheinlich sogar ein Video machen, oder?
Ja, zu dem Thema. Ich werde noch ein Video dazu machen, aber jetzt nicht zu den Weihnachtstagen so.
Ja, aber schön morgen am 24. als Geschenk, Leute, ich höre auf.
Ja, also übrigens, ich kann generell die Frage beantworten, weil dann auch viele gefragt haben, ob ich komplett aufhöre mit YouTube und NBA und Basketball-Content. Nein, also das kann ich ganz klar verneinen. Das wird ganz, und dafür liebe ich den Sport viel zu sehr. Ich muss allerdings sagen, dass meine Liebe gerade eben eher zum Live-Sport geht als zum Gaming. Und deswegen ist das auch nochmal ein Mitgrund.
Okay. Und dann hätte mich noch interessiert, wir haben jetzt ja die Christmas Games, die kommen. Dann mache ich,
mega fetten Stream.
Ja, genau, da mache ich jetzt kurz Werbung für mich. Aber ich wollte eigentlich fragen, was hast du geplant für die Christmas Games? Aber ich weiß nicht, ob du was geplant hast.
Ich hab gar nichts geplant. Ich weiß gar nicht, warte mal, bin ich an dem Tag? Ah nee, bin ich sogar zu Hause. Also ich werde wahrscheinlich irgendwie ein paar Spielberichte oder sowas machen, aber ich...
Am 26.
Ja, also genau.
Am nächsten Tag
dann. Ja, also das erste Spiel ist ja Heat gegen Pelicans und dann gegen Bucks gegen Warriors. Ich werde wahrscheinlich ein paar Spielberichte machen, aber mich haben gestern auch ein paar Leute gefragt, ob ich da was mache. Und ich habe dann immer geantwortet, nee, Björn, macht was, Mann, da seid ihr den ganzen, ich hoffe, du machst es jetzt auch.
Nö, ich mach gar nicht.
Genau, und deswegen schaut bei Björn rein, der streamt und da muss ich nicht noch parallel streamen. Ich mache sicherlich den ein oder anderen Spielbericht, weil besonders Lakers gegen Mavs interessiert mich und auch Heat gegen Pelicans finde ich super interessant, aber ich werde jetzt keinen Stream machen.
Okay. Gut, also dann.
Gute Neuigkeiten für mich.
Ja, gute Neuigkeiten. Jetzt kann ich endlich schön Werbung machen. Nee, zieht euch die Spielberichte dann rein am 26. von Max. Aber falls ihr die Spiele live guckt und Bock habt, ich werde ab 18 Uhr live sein. Dort, dann geht nämlich das Heat Pelicans Game los. Und dann werde ich, solange ich durchhalte, live sein. Also das letzte Spiel ist um 4.30 Uhr. Das ist dann wahrscheinlich zu Ende, so gegen 7. Wenn wir das komplett durchziehen, dann waren das über 12 Stunden Stream. Das wäre natürlich fett. Es kann sein, dass ich beim letzten Spiel dann ausschalte, aber ich werde versuchen, bei jedem Game live dabei zu sein mit euch. Nein, ich werde nicht das Spiel übertragen, natürlich nicht, weil die Frage ab und zu kommt.
Überträgt Björn die NBA?
das hat mir jemand geschrieben als Ziel für 2021. Da habe ich auch neulich gefragt, was die Leute für Ziele für mich haben. Und dann meinte einer so, hol dir die NBA-Übertragungsrechte. Und dann dachte ich mir auch, ja, das ist noch zu ehrgeizig für 21. Ich versuche es in 22.
Ja, absolut.
Aber ja, zu dem Stream, also wir werden da ein paar dann des Jahresplaner verlosen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaltet gerne ein. Und ansonsten werden wir halt die ganzen Spiele über live sein. Vielleicht schaltet sich auch mal Max in der Halbzeit dazu. Ich versuche hier und da ein paar Gäste an den Start zu kriegen für die Halbzeiten, dass man was zu besprechen hat. Und genau, sehr wenn gerne. Ihr Bock habt, ab Freitag 18 Uhr bin ich live. 25. Christmas Games. Die ganze Zeit auf YouTube. Okay.
Ich habe auch noch was.
Jo.
Ich habe gerade, also bevor wir reingestartet sind in den Stream, ich habe unser Patreon-Gewinnspiel aufgelöst.
Und sehr gut.
Und ich habe ja versprochen, dass wir das auch raushauen. Also erstmal, ist es der letzte Podcast? Der vorletzte, oder? Ja, der vorletzte Podcast. Aber man kann, glaube ich, trotz allem schon mal sagen, vielen, vielen Dank, die uns dieses Jahr unterstützt haben. Egal, ob als Zuhörer, Leute, die es geshared haben oder auch die bei Patreon uns einfach finanziell unterstützt haben. Wir versuchen das auch im nächsten Jahr weiterhin irgendwie an den Start zu kriegen, ein Gewinnspiel. Und deswegen, ich habe es jetzt ganz kurz ausgelost und wir haben es auch letztens angekündigt, dass wir die Namen ganz kurz nennen werden. Und deswegen würde ich die jetzt einfach einmal ganz kurz nennen. Und natürlich müsst ihr abchecken, selber auf Patreon, weil ich werde jetzt keine Nachnamen nennen. Lukas, du hast das Giannis-Jersey gewonnen. Wir hatten übrigens 160 Kommentare, was schon stabil ist auf dieses Gewinnspiel. Ja. Ja, du hast das Giannis-Jersey gewonnen. Lukas, check's bitte ab. Wir haben dir einen Like gegeben, dann solltest du es eigentlich sehen. Dann der Wae Vega, der hat einen Dann des Jahresplaner gewonnen. Björn, that's your Jawohl. Job.
Jawohl.
genau. Schickt uns bitte übrigens die Adressen einfach am einfachsten bei Patreon ins Mail.
Ja, safe. Also bitte Postfach. Nicht bei Instagram, da geht es unter oder ist der Name irgendwie anders. Schickt es uns bei Patreon. Gute Nachricht auch für alle Leute, die einen Dann des Jahresplaner bestellt haben. Wir hatten ja nochmal jetzt Probleme mit dem Lieferanten. Der wollte uns sagen, ja, ich liefere euch das Mitte Januar, obwohl wir gesagt hatten, also obwohl der Liefertermin Mitte Dezember war, hat der uns jetzt Mitte Dezember angeschrieben oder angerufen und meinte so, ja, ey, wir schaffen das nicht von der Auslastung her, ihr kriegt es dann Mitte Januar. Und dann haben wir gesagt, ja, weil es macht ja so viel Sinn, einen Kalender Mitte Januar dann zu verschicken an die Leute. Ja. Und dann haben wir dem jetzt richtig Druck gemacht und haben es Gott sei Dank geschafft, dass wir den Restock früher bekommen. Der kam jetzt gestern an. Wir haben gestern die ganze Nacht eingetütet, haben heute über 130 Pakete verschickt und auch alle zukünftigen Bestellungen werden jetzt innerhalb von einem Tag verschickt. Natürlich über die Feiertage verschiebt sich ein bisschen der Liefertermin dann bei euch. Aber wenn ihr jetzt einen Kalender gewonnen habt oder wenn ihr jetzt ab heute einen bestellt, dann bekommt ihr den auf jeden Fall vorm 1. Januar. Und ja, ich hau den gerne raus an die Gewinner. Weil wir hatten doch zwei verlost, ne? Es muss doch zwei Gewinner geben.
So, Björn hat quasi gesagt, wenn du uns den nicht Mitte Dezember lieferst, dann hetzen wir alle 12.000 Hörer, die wir haben, auf dich.
Ja.
richtig, wir haben einen zweiten. Der Tobias hat den zweiten dann des Jahresplaner gewonnen. Auch wie gesagt, Tobias, check up. Ich habe dir ein Like dagelassen. Nachnamen werde ich jetzt nicht nennen. Und zu guter Letzt, das NBA 2K hat der Sinan gewonnen. Auch an dich Gratulation. Und damit habe ich alle Namen genannt. Gerne einmal abchecken, Postfach und einfach eure Adresse schicken. Und genau, dann versuchen wir das relativ zeitnah. Aber
und
wir können
die Größe
jetzt,
beim Jersey, oder?
Größe beim Jersey war automatisch dabei. Ach genau, so, okay. Da habe ich schon, genau, weil das habe ich jetzt quasi geordert und dann kriegt der Lukas das, wenn es gut läuft, nächste Woche bis Mittwoch, Donnerstag, sofern der Lukas mir relativ schnell seine Adresse schickt. It's your job.
Come on, Lukas, schick dem Max seine Adresse.
Absolut. Und bitte vergiss deinen Namen nicht. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn Leute was gewinnen, die schicken ja immer die Adresse und dann sage ich immer so, ja, Name? Ist ja. So, es ist...
Ja. Ey, was, wenn du wüsstest, was wir alles durchgemacht haben mit Leuten jetzt, die Kalender bestellen. Also der gängigste Fehler ist die Hausnummer vergessen. Das ja. passiert ganz oft. Und was auch oft ist, ist, dass Leute einfach irgendwie ein Geschäft angeben und einfach davon ausgehen, dass der Postbote weiß, wo dieses Geschäft ist. Also die sagen dann nicht Hausnummer so und so, sondern die sagen einfach Straße bla bla bla. Und dann schreiben sie Laden so und so abgeben. Und da musst du einfach davon ausgehen, dass der Postbote da jeden Tag ist und auch das akzeptiert, dass ja. da eben nicht die Hausnummer steht, sondern sagt, ja okay, ich gebe das einfach in dem Laden ab. Und das machen nicht alle Postboten. Und da mussten wir hier und da auch E-Mails schicken, um Adressen zu klären. Aber ja, ich kenne das definitiv.
Aber jetzt hast du es gepackt, oder? Jetzt Thema könnt ihr abhaken für dieses Jahr. Oder habt ihr noch mal eine Fuhre?
Nee, also wir haben jetzt, schau mal, wir haben es so gemacht, wir hatten 130, glaube ich, verkauft von dem Restock und haben dann die Meldung bekommen, ey, es gibt, der Liefertermin verschiebt sich um einen Monat. Und als wir das gehört haben, haben wir alle Bewerbungen sozusagen gestoppt. Also wir haben nichts mehr beworben irgendwo. Ich habe den dann des Jahresplaner nirgendwo mehr erwähnt, weil ich nicht wollte, dass noch mehr Leute bestellen und dann vielleicht zu Weihnachten kein Geschenk bekommen. Und wir haben es jetzt aber hinbekommen, wir haben uns mit den Leuten auseinandergesetzt, die haben eine schöne PDF bekommen, die sie unter den Baum gelegt bekommen, alles gut. Und die Planer sind jetzt alle unterwegs. Und jetzt, erst heute, traue ich mich wieder zu sagen, ey Leute, es gibt wieder Planer. Also es gibt jetzt noch 150, die sind bei mir zu Hause, die werde ich jetzt bewerben in den nächsten Tagen. Ich hoffe, die gehen weg bis vorm 1.1. und dann sind wir durch. Und dann haben wir 800 Stück verkauft und dann haben wir mehr gerissen, als ich mir jemals hätte erträumen können. Und dann war es einfach nur ein sehr, sehr geiles Projekt.
Ja, sobald ich das mal gewusst, dann hätte ich noch zwei weitere verlost, ey. Jetzt sagt ihr mir, ihr habt noch, ne? Hat noch 150. Nee, freut mich auf jeden Fall für dich. 800, das ist schon echt eine Hausnummer. Das ist echt krass. Ich weiß noch, du hast zu mir gesagt, am Anfang, erster Tag, wirst du glücklich gewesen, wenn du irgendwie 40 oder 50 verkaufst.
20.
Oder 20.
20 war unser Ding und wir haben in der ersten Viertelstunde 100 verkauft. Da sind wir, ich wollte dann feiern gehen mit meiner Freundin, ich wollte was essen gehen und dann ist uns klar geworden, dass Lockdown herrscht und dass keine Restaurants offen haben und dann haben wir aber was bestellt vom Lieferdienst, das war cool, ja.
Ja, absolut, ja, hätte ich normalerweise auch so gemacht, rausgehen, ein bisschen essen gehen, aber da muss man sich halt was bestellen und so zu Hause feiern.
Ja, letzter Punkt noch. Wir sind ja hier in einem lockeren Feeling und die Leute, die nur sich für die NBA interessieren, haben schon längst abgeschaltet. Jetzt nochmal final. Ich glaube, wir haben schon drüber geredet. Wie feierst du Weihnachten?
Morgen bei meinen Eltern. Im kleinen Kreis 5 Leute. Das war's. Ja.
Okay.
Ja. Und dann musst du ja auch, also wir fangen auch ein bisschen früher an, weil um 21 Uhr musst du, ich weiß gar nicht, ob das bloß für Bayern gilt, aber wir haben Ausgangssperre.
Geht nur für Bayern. Ja.
Ja, genau. Also dementsprechend, also ich brauche plus 5 Minuten nach Hause, mein Bruder braucht ein bisschen länger, müssen wir dann eigentlich so um 8:30, 8:40. Und wir halten uns auch dran, weil die tatsächlich auch hier kontrollieren. Also jeder, der in Bayern wohnt, dem kann ich bloß empfehlen, das nicht irgendwie auszureizen.
Ne? Nee, das kostet auch 500 Euro.
500 Euro, also ja. Für 500 Euro, da kaufe ich mir lieber ein paar Jerseys für die neue NBA-Saison. Genau, deswegen, ich feiere morgen ganz, ganz klein. Aber mit den Menschen, die mir am wichtigsten sind. Und deswegen, wie feierst du jetzt morgen?
Erstmal, das hast du sehr schön gesagt. Ich feiere hier in Bochum, feiere mit der Familie von meiner Verlobten und werde nicht nach Nürnberg fahren. Das hatte ich schon angekündigt ein paar Mal, dass ich da heavy drüber überlege. Und ich habe es einfach nicht geschafft, dieses schlechte Gefühl, das ich hatte, so ein schlechtes Gefühl einfach so, du solltest da nicht hinfahren. Ich habe es nicht geschafft, es abzulegen. Also es hätte die Möglichkeit gegeben, noch bevor ich hinfahre, einen Corona-Test zu machen. Und es hätte die Möglichkeit gegeben, dann, wenn ich meine Oma sehe, dann eben Abstand zu halten und nur mit ihr spazieren zu gehen und gar nicht im Haus sich bei ihr aufzuhalten. Aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Und deswegen habe ich gesagt, wir lassen es dieses Jahr ausfallen. Bei uns ist der 26. auch immer ein sehr großer Feiertag, wo die ganze Familie eigentlich groß zusammenkommt. Und das fällt halt jetzt aus für mich. Da wäre ich normalerweise in Nürnberg und es tut mir arg weh. Dafür werden wir aber hier in Bochum nochmal feiern und was schön Festliches irgendwie zu essen machen. Einfach, dass es nicht ganz so schlimm ist. Aber ja, ich feiere hier in Bochum und ich freue mich, weil meine Schwägerin hat zwei kleine Kinder, also meine Nichten. Und für die ist es so das erste richtige Weihnachten, würde ich sagen, wo die auch schon ein bisschen was checken. Und da freue ich mich einfach mega drauf, so deren Augen zu sehen, wenn dann der Weihnachtsbaum leuchtet. Und wenn man denen, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, bei uns war die Tradition immer, dass die Kinder, bevor die Geschenke kommen, müssen die Kinder so in ein anderes Zimmer, weil dann kommt das Christkind.
Ja, ne?
Genau, und bringt die Geschenke. Ja, Mann, Bayern represent. Und
absolut.
Das werden wir jetzt mit denen auch machen, zwar nicht mit dem Christkind, dafür mit dem Weihnachtsmann. Und werden dann denen halt sagen, so, ey, der Weihnachtsmann kommt jetzt, ihr müsst ins Zimmer, weil Kinder dürfen den nicht sehen. Ja. Und wenn sie dann wieder rauskommen und die ganzen Geschenke sehen, auf den Moment freue ich mich einfach mega. Und deswegen wird es auch ein super schönes Weihnachtsfest.
Vor allem, ich denke mir gerade so, warum habe ich das als Kind nie gecheckt? Also du bist dann so irgendwie, oder manchmal hieß es dann auch, wir müssen spazieren gehen oder sowas. Und
echt?
Oder,
okay, das haben wir nie gemacht.
Also spazieren, aber dann bist du nach Hause gekommen, weil spazieren gehen, weil meistens der Dad hat dann alles vorbereiten müssen. Ne?
Yeah.
Und dann sind wir in ein anderes Zimmer und dann kam halt die Glocke. Und dann
die Glocke, ich mir, yes, wir hatten auch die Glocke.
Und dann denke ich mir so, ey, heute, warum habe ich das damals nicht gecheckt? Wie soll denn das Christkind innerhalb von Speedy Gonzales oder was? Vor allen Dingen mit den ganzen Geschenken, ne? Weil wenn du klein bist, also dann manchmal kriegst du ja auch vielleicht auch irgendwie mehrere Kleinigkeiten und so. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde das so schön, diese Tradition auch fortzuführen und vor allen Dingen die Kinder auch so lange wie möglich es glauben zu lassen, weil es, glaube ich, einfach was ganz. Ich bin total happy, dass ich diese Tradition hatte und ich liebe das auch heute noch und auch heute, es ist heute immer noch das Gleiche, meine Eltern sagen immer noch zu meinem Bruder, ab ins andere Zimmer.
Ja, wir machen das auch noch, wenn ich in Nürnberg feiere, dann gehen wir auch ins andere Zimmer, obwohl ich bin 29, meine Geschwister sind über 30, wir gehen ins andere Zimmer,
ist
so krass und meine Mutter hat auch immer voll den Film draus gemacht, weil die hat uns dann in unser Kinderzimmer und hat dann so den Rollladen runter. Und hat dann gesagt, nicht, dass ihr die Engel fliegen seht. Weil das war nämlich der Film von meiner Mom, weil ich glaube, dass meine Schwester und mein Bruder irgendwann mal das gefragt haben, wie schafft denn das Christkind das? Und dann hat meine Mom angefangen, uns zu erzählen, das Christkind hat Engel, die ihm helfen.
Ja.
So, und dann haben wir immer geguckt, so unter dem Rollladen durch den Spalt sehen wir irgendwo den Engel fliegen. Also das ist mit die geilste Tradition an Weihnachten. Ja, und dann, wenn die Glocke klingelt und dann versuchst du so ganz schnell zu rennen, dass du das Christkind noch siehst und dann jedes Mal mein Vater, jetzt ist gerade weg, weg und hatte noch so das Fenster auf und so, ich liebe Weihnachten.
Also das Thema macht mich gerade richtig glücklich, ohne Scheiß. Oh Mann.
Es ist so schön. Ja, an der Stelle frohe Weihnachten an alle da draußen. Ihr hört den Podcast live heute, also morgen ist dann Weihnachten. Deswegen frohe Weihnachten für euch alle, auch für die Leute, die es jetzt nicht so sehr feiern oder bei denen es in der Familie nicht so den hohen Stellenwert hat. Ich hoffe, ihr habt trotzdem eine schöne Zeit. Hab auch immer Freunde gehabt, die Weihnachten nicht groß gefeiert haben, die aber trotzdem gesagt haben, weil wir einfach in Deutschland leben und weil wir das halt auch alles mitbekommen, kommen wir zumindest als Familie zusammen und essen schön und haben einfach einen schönen Familienabend. Das wünsche ich allen da draußen und ansonsten natürlich weiterhin viel Gesundheit. Passt auf euch auf. Wir werden uns noch einmal hören, bevor das Neujahr anfängt. Deswegen werden wir da dann den großen Recap-Podcast von diesem Jahr machen. Aber jetzt erstmal habt eine schöne Weihnachtszeit. Genießt es. Lasst euch schön beschenken. Beschenkt die anderen und freut euch einfach, dass ihr mit euren Liebsten zusammen sein könnt.
Was für schöne Worte. Ich kann mich bloß anschließen. Bleibt gesund und egal wie, genießt die Zeit mit euren Liebsten. Dafür ist Weihnachten auch da, egal ob man das feiert oder nicht. Und wir hören uns nächste Woche nochmal am 30. Nicht wie letztes Jahr, da ist nämlich, ich erinnere mich noch, der Podcast auf den 1. gefallen. Dann
stimmt.
Da haben wir beide gesagt, ja okay, ja, das
macht wenig Sinn, um 5 Uhr morgens Sinn. Dann zu droppen.
Genau, aber dieses Mal am 30. kommt nochmal eine Episode. Wir freuen uns beide riesig, dass die NBA wieder back ist. Und auf eine schöne Saison, schöne Weihnachten, auch dir Björn natürlich.
Dir auch, mein Freund.
Und genau, wir hören uns wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.
Ciao.